hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Michel Ries.
SWR 1 Baden-Württemberg. Bei uns in Deutschland leben 100.000 Menschen, die durch eine anonyme Samenspende gezeugt worden sind. Die meisten erfahren nie, wer ihr biologischer Vater ist. Andere wollen es irgendwann mal wissen und machen sich auf die Suche. Die junge Berlinerin Sanni Müller ist so eine. Zusammen mit dem Tübinger Reproduktionsmediziner Ulrich Göring war sie am Dienstag in Leute bei Wolfgang Heim und hat erzählt von der Suche nach ihren Wurzeln.
Ich habe seit letztem Jahr meine Halbschwester gefunden.
Aha.
Und da bin ich schon sehr glücklich drüber.
Eine jüngere Halbschwester, die in den USA lebt?
Ganz genau. Fariba heißt sie. Sie hat auch schon zwei Söhne. Das heißt, ich bin auch schon Tante.
Aha.
Das ist für mich ganz eigenartiges Gefühl.
Und Sie sind ganz sicher, und das ist auch abgeklärt, dass Sie und diese Halbschwester denselben Vater haben?
Ganz genau. Also es ist über die DNA-Datenbank Family Finder rausgekommen, weil sie letztes Jahr auch ihre DNA eingeschickt hat. Und da wurden wir sozusagen gematcht.
Okay. Wissen Sie, wer der Vater ist?
Nein. Also wir haben einen Verdacht, aber wissen tun wir es nicht.
Können Sie den Verdacht ein bisschen erklären und konkreter machen?
Ja, also es ist so, dass sie schon dem Reproduktionsmediziner, der uns gezeugt hat, relativ ähnlich sieht.
Aha.
Also da sind Ähnlichkeiten vorhanden. Das bestätigt auch ihre Mutter.
Dieser Reproduktionsmediziner, also dieser ehemalige Kollege, muss man sagen, weil er verstorben ist, Herr Göring, kann man das jetzt rauskriegen, ob dieser Mann tatsächlich der Vater von Frau Müller ist?
Also von dem Mann, wenn er verstorben ist, kann man es natürlich nicht mehr direkt rauskriegen. Man müsste letztendlich dann, wenn er Nachkommen hat, an seine Nachkommen herangehen. Und
also Kinder?
Kinder, ja. Genau. Und von den Kindern dann auch eine genetische Untersuchung machen. Aha. Und dann kann man das auch matchen.
Okay.
Ja, das heißt, gucken, ob die genetischen Informationen übereinstimmen.
Und da gibt es ja wohl, Frau Müller, auch eine leibliche Tochter dieses Arztes. Das könnte man mit anderen Worten ja relativ einfach rauskriegen, oder?
Könnte man, wenn die Bereitschaft dazu da ist. Es geht natürlich nur, wenn da eine Kooperation passiert.
Ich verstehe Sie so, die Bereitschaft ist bis jetzt zumindest nicht da.
Wurde leider nicht signalisiert, nein.
Okay. Frau Müller, wie lange haben Sie gesucht?
Also ich suche ja nicht wirklich aktiv, sondern ich habe halt vor 3 Jahren meine DNA bereitgestellt, dass ich gefunden werden kann.
Ja.
Und suchen aktiv kann ich ja nicht, weil auf dem rechtlichen Weg gibt es da keine Möglichkeit. Und ja. Also seit 3 Jahren kann man sagen.
Haben Sie diese Suche dann irgendwann intensiviert oder hat das in Ihrem Leben jetzt nie die alles dominierende Rolle gespielt?
Also für mich persönlich spielt es keine große Rolle. Jetzt natürlich mehr dadurch, dass ich meine Halbschwester gefunden habe, was schon wirklich ein sehr aufregendes Erlebnis ist. Aber so in meinem Alltag ist es nicht wirklich ein Thema.
Ja, diese Halbschwester lebt in den USA. Gesehen haben Sie sie, glaube ich, nur einmal per Skype?
Genau, wir haben ganz am Anfang, in der ersten Woche, als wir es erfahren haben, einmal geskypt.
Mhm.
Und sonst schreiben wir jetzt jede Woche einmal eine relativ lange E-Mail. Aber leider konnten wir uns noch nie wirklich in die Augen gucken.
Schönes Gefühl oder komisches Gefühl oder irgendwas dazwischen?
Auf jeden Fall überwiegend schön. Doch, muss ich sagen.
Sanni Müller. Sie gehört zu den Menschen, die im Reagenzglas gezeugt wurden. In ihrem Fall vor 39 Jahren.
Im Auguste-Victoria-Klinikum in Berlin. Also es war damals auch noch eine Frischspende, weil es damals, da gab es keine Samenbank in dem Sinne.
Ja.
Und meine Eltern hatten auch keine Möglichkeit, da irgendwelche Kataloge durchzublättern oder irgendwelche Informationen von dem Spender zu bekommen, gar nichts.
Ungewöhnlich? Sie gucken so gerade, Herr Göring?
Also für die Zeit damals war das nicht ungewöhnlich. Heute ist es undenkbar.
Weil da genau katalogisiert ist, wie jemand dann aussieht, welche Merkmale er hat?
Also wenn man Spender werden will, ja, dann muss man sich erstmal bei einer Spermabank vorstellen, ja. Und Sie können sich vorstellen, einer von 10 Bewerbern wird Spermaspender. Alle anderen scheiden aus.
Warum fliegen die raus?
Also, zum einen müssen die natürlich irgendwie gesund sein, ja. Sie müssen gesund sein. Sie dürfen in der Familie keine Erbkrankheiten haben, ja. Jeder Spender kriegt ja eine Aufwandsentschädigung für die Spermaabgabe. Eine Spermaabgabe wird etwa mit einer Aufwandsentschädigung von 130 Euro honoriert.
Okay.
Ja. Aber man möchte nicht, dass Menschen sozusagen sich mit der Spermaspende ihr Leben finanzieren.
Welche Gründe hat ein Mann, in eine Samenbank zu kommen und zu sagen, hier ist mein Sperma?
Es gibt eine Samenbank, die haben mal eine Umfrage gemacht unter ihren Spendern, warum die überhaupt spenden.
Ja.
Und da kam halt letztendlich raus, dass etwa 3/4 das wirklich machen, weil sie Paaren helfen wollen. Ja, da geht es nicht ums Geld, sondern die wollen helfen. Und die sind ganz unterschiedlich irgendwie auf das Thema gestoßen, weil als junger Mensch ist man da nicht unbedingt gleich damit konfrontiert. Und da ist es schon so, dass viele dann sagen, okay, wir wollen kinderlosen Paaren, jedes 7. Paar in Deutschland ist kinderlos. Ja, ja. Wir wollen die unterstützen.
Also karitativer Aspekt, ganz eindeutig, wenn das so ist, wie Sie gerade gesagt haben, ein sozialer Aspekt, weniger ein finanzieller Aspekt und schon gar nicht diese Nummer, ich bin der Größte auf dieser Welt und mich soll es reproduziert ganz oft geben.
Genau, also die werden sofort aussortiert. Es ist schon so, sie geben diese Spermaprobe ab, sie wissen nicht, was aus der Probe wird. Wie viele Kinder, die kriegen keine Informationen, wie viele Kinder aus ihren Spermaproben entstehen.
Würde mich komplett abschrecken.
Zu wissen, wie viele Kinder man
eben, ist hat. Eben nicht zu wissen.
Sie wollten gerne wissen, wie viele Nachkommen sie zeugen.
Ja, eigentlich schon. Also so völlig ins Blaue rein und ins Ungefähre. Ich weiß nicht so recht.
Naja, die geben ja sozusagen ihr Sperma ab, ja, und unterschreiben im Vorfeld ganz klar, dass sie keinerlei Ansprüche. Die haben auch keinerlei Ansprüche. Die Abgabe ist ein relativ kurzer Zeitraum. Aber was nachher in dieser langen Lebenszeit passiert, das ist ja schon relativ ungewiss.
Obwohl Deutschland ein reiches Land ist, sind fast 15 Millionen Menschen arm oder von Armut bedroht. Viele von ihnen sind froh, dass es die sogenannten Tafeln gibt, wo man kostenfrei oder günstig Lebensmittel kriegt. Jochen Brühl, der Vorsitzende der Tafel Deutschland, war am Freitag bei Wolfgang Heim und erzählte von seiner Arbeit und von den beiden Tafeln, die er besonders gut kennt, die in Essen und die in Ludwigsburg.
Es gibt große Unterschiede. Es gibt Unterschiede auch in der Zusammensetzung der Kunden. Es gibt Unterschiede im System, wie das Verfahren auch ist. Das ist eben halt immer sehr individuell. Jedes Bundesland, jede Tafel hat da so sein eigenes System. Aber am Ende alle unter dem Druck, die Menschen zu versorgen, auch zu unterstützen, die zu wenig haben.
Wie groß ist, was Essen-Ludwigsburg angeht, auch das Wohlstandsgefälle?
Das ist hier in Baden-Württemberg natürlich, muss man deutlich sagen, sehr, sehr reiches Bundesland, sehr gut aufgestellt, sehr viele Ehrenamtliche, also wirklich ein sehr, sehr reiches Land. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es natürlich auch schon nochmal ganz andere Orte und auch ganz andere Gebiete, wo eben halt auch Armut sehr viel sichtbarer nochmal ist. Wobei das natürlich nicht davon ablenken soll, dass es auch in so einer reichen Stadt wie in Ludwigsburg Armut gibt und die dann eben halt auch sichtbar ist, wenn die Menschen zur Tafel kommen.
Geht die Schere zwischen Arm und Reich in diesem Land, in diesem Deutschland auseinander? Was ist Ihre Beobachtung?
Ich glaube schon, dass es so ist. Es gibt natürlich immer so unterschiedliche Statistiken und Recherche, die dann unterschiedliche Zahlen hervorbringt. Aber wir merken das schon, dass auch Menschen, die das vorher nicht gedacht haben, wenn eine große Firma schließt oder wenn eben halt mit 50, 55 die Arbeitslosigkeit droht, man alleinerziehend ist oder in Rente geht und man merkt, das reicht nicht, dass man auf einmal in dieser Armut auch sitzt. Und dann ist es wichtig, dass man Menschen hat, die auch Unterstützung geben oder Organisationen wie die Tafel.
Und der Weg nach unten ist viel schneller, als manche denken?
Der ist viel schneller, weil man eben halt auch nicht mehr in diesen Gefügen ist, in einer Großfamilie oder eben halt auch in Vereinen oder in der Kirche oder wo auch immer. Oftmals auch vereinsamt, dass Menschen, die zur Tafel kommen, sagen, es geht nicht mehr nur um Lebensmittel, sondern einfach um Kontakt, Orte der Begegnung zu haben, wo ich Menschen treffe, die mit mir reden, die mich wahrnehmen.
Und es gibt Menschen, die sozusagen vom öffentlichen Leben ein Stück weit auch ausgeschlossen sind. Sie haben mir vorhin, als die Musik lief, die Geschichte einer älteren Dame aus Ludwigsburg erzählt, die sich in ein vornehmes, gutes Café gesetzt hat.
Ja, also einfach zu sehen, dass jemand, der abwartet, ob jemand jetzt gerade aufsteht, sich dann an so einen Tisch sitzt und dann einfach einen Moment da sitzt an diesem Tisch, eine Zeitung liest, dann kommt der Kellner und die Frau schüttelt mit dem Kopf. Ich frage die in meiner damaligen Naivität, was sie denn in so einem teuren Café macht. Also ich habe mir nichts bestellen können, das kann ich mir nicht leisten. Aber ich wollte einfach mal Kunde, ich wollte einfach mal Gast sein und bin dann auch wieder aufgestanden. Das sind so kleine Geschichten, die mir nochmal deutlich gemacht haben, wie es ist, wenn man nicht Teilhabe hat an dieser Gesellschaft, wenn man sich den Cappuccino eben halt nicht leisten kann und trotzdem aber auch nicht nur mit dem Thema Armut konfrontiert transportiert sein möchte.
Viele kleine Geschichten mit der Tendenz zunehmend, Fragezeichen?
Ja, immer mehr. Also auch die Rentnerin, die an 4 Stellen noch putzen muss, das sind diese kleinen Geschichten, die nehmen zu, ja.
Fast 1000 gemeinnützige Einrichtungen sammeln überall in Deutschland überschüssige Lebensmittel und verteilen sie an bedürftige Menschen. Vorsitzender dieser Tafeln ist Jochen Brühl, selbst jahrelang Sozialarbeiter und Mitbegründer der Ludwigsburger Tafel. Und bei Wolfgang Heim in Leute hat er klargemacht, das alles geht nur durch den Einsatz von 60.000 ehrenamtlichen Helfern.
Ich finde es großartig, dass Menschen sich millionenfach in Deutschland engagieren, dass Menschen nicht alleine sterben müssen, weil es die Hospizbewegung gibt, dass es Tafeln gibt, die diese Orte schaffen, wo Überfluss, den wir übrigens alle zu verantworten haben, an die abgegeben wird, die zu wenig haben. Ich bin selber Sozialarbeiter. Ich würde sagen, das sind Leute, die Ressourcen außerhalb des Staates suchen. Das machen wir selbst alle auch im privaten Leben, wenn wir die Möglichkeit haben, Ressourcen zu finden. Und ich merke einfach, es ist viel zu einfach, so schwarz-weiß Antworten zu geben, auch dass Flüchtlinge nicht zu den Tafeln kommen sollen. Nochmal, also ich glaube, die Tafeln haben eine unglaubliche Integrationskraft, weil sich da Menschen begegnen, die sich sonst nie begegnen würden. Das muss man sagen, dass Menschen selber sich beteiligen, habe ich vorhin auch schon gesagt, dass die als Helferinnen und Helfer, als Kunden selber am Start sind. Das ist ein großes Geschenk, ist ein großer Schatz. Und ich muss diesen Leuten immer sagen, man kann es immer beklagen und bejammern, aber ich würde immer sagen, helf mit, mach was.
Wobei, das ist dann der nächste Vorwurf, der Ihnen ja auch immer gemacht wird, Sie die Ursachen dieser Armut nicht beseitigen, sondern nur die Symptome ein Stück weit lindern, ja, oder lindern können.
Genau, wir sagen auch nichts anderes. Aber jede Tafel sagt, es gibt Armut in Deutschland, auch in Baden-Württemberg. Wir zeigen das der Gesellschaft und das ist nicht die Aufgabe der Tafel. Das ist die Aufgabe von Gesellschaft und Politik, zu sagen, oh, wir haben Tafeln, was heißt das eigentlich für unser Land? Das ist nicht die Aufgabe der Tafeln, das zu ändern, sondern wir verteilen Überfluss an die, die Mangel haben. Und die Gesellschaft und die Politik sehen das an 1000 Stellen in Deutschland. Und da denke ich mir, kann man immer sagen, wie schlimm das ist, dass es Tafeln gibt. Ich sage, wie cool es ist, dass sich andere engagieren für andere. Und wenn die Tafel nicht mehr gewollt ist, dann muss Gesellschaft und Politik daran arbeiten, dass es das nicht mehr braucht.
Gleichwohl, das ist dann das nächste Argument oder der nächste Einwand, zementieren Sie mit den Tafeln bestehende Ungleichheiten und soziale Unterschiede?
Das sagen Leute, die selber nicht bei den Tafeln sind. Es gibt 14 Millionen Menschen in Deutschland, die von Armut bedroht oder betroffen sind. Tafeln unterstützen 1,5 Millionen. Wir sind auch keine halbstaatliche oder staatliche Organisation, sondern wir machen das freiwillig. Und ich glaube, das ist eine einfache Antwort, so eine Schwarz-Weiß-Antwort. Nochmal, ich glaube vielmehr, dass dadurch das Thema Armut, auch nach der Diskussion in Essen, einfach auf der Agenda ist. Da kann keiner mehr dran weggucken, weil es in jeder Stadt eine Tafel gibt. Und das finde ich großartig.
Was wünschen Sie sich in allererster Linie von der Politik oder auch konkret von der Bundesregierung?
Ich wünsche mir, dass Menschen, die in Armut sind, weil Armut genau wie Reichtum auch vererbt werden kann, eine Chance bekommen, dass es eine Bildungsgerechtigkeit gibt, dass es bedarfsgerechte Hartz-IV-Sätze gibt, dass man sich die Renten anguckt. Was heißt das eigentlich für ältere Menschen? Muss eine 70-Jährige an 4 Stellen putzen? Ist das erforderlich? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns diesen Themen annehmen und nicht so Stellvertretungsthemen führen, sondern wirklich die Themen, die die Bürgerinnen und Bürger betreffen.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Julia Engelmann, was macht die? Schauspielerin, Musikerin, Schriftstellerin? Aha, den Namen der jungen blonden Frau aus Bremen kennen auf Anhieb wahrscheinlich nicht so viele. Wenn aber die Rede ist von einem Wahnsinnsauftritt vor inzwischen auch schon wieder 5 Jahren bei einem Poetry Slam in einem Bielefelder Hörsaal, dann wissen Millionen sofort Bescheid. Denn das war der Karriereeinstieg von Julia Engelmann. Vorgestern hat sie bei Wolfgang Heim in Leute erzählt, wie alles anfing.
Poetry Slam gibt es schon seit, soweit ich weiß, den 90er Jahren, kommt aus Amerika.
Ja.
Und ich bin eine von ganz, ganz vielen.
Wie bist du dazugekommen damals?
Ich war im Publikum, zufällig.
Okay.
Und fand es so toll. Es war wirklich sozusagen die Antwort auf meine Fragen, was Kreativität angeht. Und dann habe ich mich sofort angemeldet.
Was macht Poetry Slam so gut, so originell und vielleicht sogar so einzigartig?
Jeder Mensch kann mitmachen und braucht nichts, außer mitmachen zu wollen.
Reicht das?
Aus meiner Sicht ja. Ja, aus meiner Sicht ja. Jeder hat was zu sagen, wenn er möchte. Und es muss sich nicht reimen, man kann es ablesen, man muss dafür nicht nach oben gucken können, man muss dafür keine Stimmbildung haben. Und deswegen weiß man nicht, was passiert. Das finde ich super gerecht, super, weiß ich nicht, breit gefächert.
Ja. Kann es auch peinlich werden?
liegt im Auge des Betrachters auch, würde ich sagen, kommt drauf an, was peinlich ist. Ich finde, wenn sich jemand traut, sich zu öffnen, finde ich daran nichts peinlich. Also ja.
Na gut, wenn jemand auf die Bühne geht, nichts zu sagen hat, eine schlechte Stimme hat und keine Performance, dann kann es peinlich sein.
Das hat dann aber eher nichts mit Poetry Slam zu tun, sondern vielleicht mit dem Persönlichkeitstyp. Ich habe es bis jetzt eher so erlebt, dass ich es bewegend fand oder ich mich vielleicht gesehen oder gehört gefühlt habe durch das, was jemand anders sagt oder inspiriert. Ja.
Kann es sein, dass dein Durchbruch A mit Poetry Slam zusammenhängt und B in einem Hörsaal der Bielefelder Universität begonnen hat?
Durchbruch ist ein großes Wort, aber ich würde denken, dass sozusagen der für mich Startschuss oder die Möglichkeit für das, was ich jetzt mache, definitiv der Auftritt
da war. Was ist da genau passiert, wenn du es uns erzählen würdest?
Erstmal so gut wie gar nichts. Ich bin einfach auf einem Wettbewerb aufgetreten, bin Fünfte von sechs geworden, also ist ja immer ein Wettbewerb, also Vorletzte geworden, zwar sehr unmagisch.
Mit was für einem Text?
Der Text heißt One Day / Reckoning Text. Da geht es um die Frage danach, wie gucke ich auf mein Leben zurück, wenn ich alt bin.
Okay.
Ja, mich selber sozusagen zu motivieren damit, dass mein Leben endlich ist. Darum geht's darin. Und ein halbes Jahr, nachdem ich da aufgetreten bin, haben das innerhalb von 3 Wochen 5 Millionen Leute bei YouTube angeklickt.
Erklärung?
Habe ich nicht. Ja, meine persönliche Sternschnuppe einfach. Ja.
Wie ging es dann weiter nach den 5 Millionen Klicks?
Ja, Stück für Stück hatte ich einfach dadurch meine E-Mail mehr in meinem Postfach. Dann habe ich mal wieder eine Klausur an der Uni gemacht. Dann vielleicht mal einen anderen Auftritt. Und ja, so ging es über die letzten jetzt 4 Jahre weiter.
Efi Hartmann ist Mutter von 4 Kindern und Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Uni in Erlangen-Nürnberg. Ihr Urteil über die künftige und auch zum Teil jetzige Elite fällt nicht schmeichelhaft aus. Sie sagt, hier bei uns in Deutschland gibt's viele gut ausgebildete Menschen, die Status und Geld wollen, aber am besten ohne Anstrengung und bloß nicht mit zu viel Verantwortung. Posen statt performen, chillen statt leisten. Eine pauschale und provokante Behauptung, die Efi Hartmann so erklärt hat.
Die Provokation ist natürlich deshalb so zugespitzt, damit auch die Diskussion anfängt, weil mein Wunsch war, dass wir das Thema uns anschauen und zwar nicht nur im Hörsaal und nicht nur in meinem kleinen Umfeld, sondern auch weiter. Und das sind Beobachtungen aus meinem täglichen Leben, dass ich mich immer wieder darüber ärgere, dass immer die gleichen anpacken, wenn es drauf ankommt und viele drumherum stehen und zugucken, wie die paar wenigen, die immer anpacken, wieder anpacken. Und das ist eine Beobachtung aus dem privaten Umfeld, Familie, Verein, aber auch eine Beobachtung, die ich mit Gesprächen aus Führungsetagen in den Unternehmen erfahre. Und eigentlich war dann der Auslöser, dass ich so viel Zustimmung bei diesen Diskussionen gekriegt habe, dass ich dann gesagt habe, gut, jetzt schreibe ich dazu mal ein Buch.
Diese Beobachtungen haben Sie jetzt nicht wissenschaftlich belegt?
Ja, das stimmt. Da gibt es keine Studien, die das belegen. Man muss natürlich auch sagen, Studien versuchen Zusammenhänge zu erforschen. Der Zusammenhang ist zumindest mal punktuell ja schon bestätigt worden. Insofern ist da mein Interesse eher, dass wir die Probleme und die Lösungen angehen, als dass wir jetzt dokumentieren, was hier auffällt.
Gilt diese Beobachtung, die Sie gemacht haben, immer wieder machen für eine ganz bestimmte Altersgruppe, die berühmte Generation Y der heute 20- bis 30-Jährigen?
Ja, da möchte ich mich eigentlich nicht auf die Generation Y reduzieren. Das trifft für die auch zu, trifft aber auch für alle anderen Generationen zu. Das ist, glaube ich, eher ein Zeitgeist. Das ist nicht reduziert auf eine bestimmte Altersgruppe, sondern das ist wirklich so ein Modetrend, der auffällt.
Jetzt gibt's auf der anderen Seite aber auch Chefs und Ausbilder, die genau das Gegenteil berichten. Die sagen, dass diese junge Generation pflichtbewusst, arbeitswillig und angepasst ist.
Das ist schön. Da gibt's Beispiele in die und in die Richtung. Und umso besser, wenn es da positive Beispiele gibt. Und natürlich muss man auch schauen, welche Startups da neu auf dem Markt sind. Westwing, lauter junge Unternehmer, die Startups da erfolgreich voranbringen. Das sind natürlich Best Practices und Vorbilder in dieser jungen Generation.
Also wahrscheinlich gibt es auch hier, wie in allen anderen Bereichen, auch nicht nur eine Wahrheit, sondern wir sollten nicht alle über den Kamm scheren. Wie erklären Sie sich Menschen, die hohe Ansprüche haben, aber wenig Leistungsbereitschaft?
Ja, das sind die sogenannte Pseudo-Elite. Das sind die, die eigentlich alle besten Voraussetzungen haben, oft auch die beste Ausbildung genießen, Auslandserfahrung haben, Praktika haben und dann doch in diesen Modus kommen. Ich laviere mich mal irgendwie bequem dadurch und versuche mal ohne große Anstrengung Anstrengung, da zum Erfolg zu kommen, ohne dass es auffällt, dass ich eben nicht mein Maximales gebe.
Haben Sie für sich eine Antwort auf die Frage gefunden, warum die so ticken, warum die, ohne wenig leisten zu wollen, so viel erreichen wollen?
Einerseits ist es eine Mode, das fällt auf, das kopiere ich, das ist dann so ein Spiegeleffekt. Bei anderen läuft es ja auch, ist dann bequem. Ich glaube, das ist mal vielleicht eine Begründung. Dann auch Angst vor der Herausforderung, vielleicht Angst vor Druck, vor Blamage, dass man es nicht schafft. Ja, und dann eben dieser Modus, ja, Anspruchsdenken. Andere können ja die Arbeit machen, es findet sich schon ein anderer.
Dr. Rainer Stach ist studierter Philosoph, Mathematiker und Literaturwissenschaftler, verdiente sein Geld bei verschiedenen Verlagen als Lektor. Dann fand er irgendwann sein großes Thema, Franz Kafka. Über den berühmten Schriftsteller schrieb er eine dreibändige Biografie, die wurde international zum Bestseller. Und auch kurz vor der Sendung mit Wolfgang Heim hatte Rainer Stach gerade einen Kafka-Text gelesen.
Das war ein Aphorismus, weil ich im Moment mich darum bemühe, Kafkas Aphorismen zu kommentieren.
Welcher Aphorismus war das?
Das war der Aphorismus, ein Käfig ging einen Vogel suchen.
Ein Käfig ging einen Vogel suchen?
Ja.
Reicht das als Aphorismus?
Das ist eigentlich kein Aphorismus, aber wir haben keinen anderen Begriff dafür, weil das ist eine neue Textform, die Kafka erfunden hat.
Ja.
Man könnte vielleicht sagen, das ist ein Denkbild. Aha. Das würde es vielleicht eher treffen.
Ja. War Kafka einer, der viel geschrieben hat? Gar nicht mal so unter dem Aspekt, das muss unbedingt dann irgendwann als Buch veröffentlicht werden?
Er hat sehr spontan geschrieben. Also er war nicht jemand, der jetzt monatelang sich einen Plot ausdenkt und die Figuren ausdenkt und erst dann, so wie Thomas Mann das gemacht hat, dann geht es an den ersten Satz. Ja? Sondern im Gegenteil, es fiel ihm etwas ein, zum Beispiel so ein Denkbild. Mhm. Und hat er sich überlegt, das könnte jetzt eine Geschichte werden. Daraus könnte eine Geschichte werden. Halten wir es doch mal fest.
Wenn man sich, wie Sie, intensivst über einen Zeitraum von fast 20 Jahren mit einem Schriftsteller beschäftigt, gibt es da irgendeinen Text, den Sie noch nicht kennen?
Es könnte ja sein, dass es noch Texte gibt, die wir überhaupt nicht kennen, die gar niemand kennt. Das wäre ja noch denkbar.
Das ist möglich, ja.
Zum Beispiel Kafka hatte eine letzte Freundin, die Dora Diamant, die ihn bis in den Tod begleitet hat. Und die hatte noch Notizhefte von ihm.
Ja.
Und wir wissen nicht, wo die abgeblieben sind. Also angeblich die Gestapo hat sie aus ihrer Wohnung geholt. Aber die Gestapo hat normalerweise Sachen nicht einfach verbrannt, wenn sie was beschlagnahmt haben. Also wo sind diese Hefte?
Also möglicherweise in irgendeinem Nazi-Archiv liegen noch letzte Texte von Franz Kafka?
Die können in einem Archiv liegen, das wissen wir nicht. Es wird aber dadurch gesucht. Ich bin nicht der Erste, der auf die Idee kommt, bei weitem nicht.
Ja.
Seit Jahrzehnten wird gesucht, aber es gibt sehr viele und große Archive.
Gibt es irgendeinen Menschen auf diesem Planeten Erde, der Kafka besser kennt als Sie?
Es gibt einen Kafka-Forscher zum Beispiel, der wohnt hier in der Nähe von Stuttgart, Hartmut Binder, der sich viel länger schon mit Kafka beschäftigt als ich, nämlich seit den 60er Jahren schon.
Aber
der beschäftigt sich vor allem mit der Biografie und nicht mit den Werken.
Okay.
Und vor allem beschäftigt er sich nicht mit dem, sagen wir mal, mit dem Hintergrund, also die Zeit damals, die Mentalität damals, solche Dinge. Das interessiert ihn weniger. Also Hartmut Binder ist eher ein genialer Sammler. Und ich habe ihm sehr viel zu verdanken, auch für die Biografie natürlich. Ne?
Wenn man sich wie Sie so in ein Thema und eine Person reinkniet, wie oft kommt man dann an den Punkt zu sagen, es ist ein Irrweg und ich will da raus und ich halte es nicht mehr aus?
An dem Punkt war ich nie. Und das kann ich Ihnen auch sagen, warum das so ist. Weil die Welt, die ich da kennengelernt habe, immer größer wurde. Ich habe mich ja nicht 20 Jahre mit Kafka beschäftigt, sondern ich habe mich 20 Jahre mit ihm und seiner Zeit beschäftigt. Das heißt, ich musste mich mit Politik beschäftigen. Ich habe lange über den Ersten Weltkrieg geforscht zum Beispiel, was das für die Zivilbevölkerung bedeutet hat und für ihn speziell auch. Wie die Leute ihr Geld eingebüßt haben. Ich habe über Hyperinflation in Berlin geschrieben und so. Das heißt, ich habe lauter neue Gebiete mir erschlossen, immer wieder neue Gebiete. Insofern habe ich gar nicht gemerkt, dass ich immer beim selben Thema bin.
Das heißt, kurz zusammengefasst, es hat sich gelohnt?
Das hat sich wirklich gelohnt.
Die Verwandlung und der Prozess sind die berühmtesten Werke des Schriftstellers Franz Kafka. Geboren 1883 in Prag, gestorben 1924 in Österreich, mit gerade mal 40. Keine einfachen Zeiten waren das damals, erzählte am Montag in Leute der Kafka-Kenner Rainer Stach. Denn die Jahre waren geprägt von Angst.
Die Angst zum Beispiel, dass man mit Schwangerschaften die Existenz zerstört. Ja. Die Angst vor Syphilis zum Beispiel. Ne?
Die also war noch so ausgeprägt?
Ganz ausgeprägt. Jahren. Ich habe die Tagebücher von Max Brod, seinem besten Freund, gelesen. Auf jeder Seite ist davon die Rede von Angst. Ne? Also wissen Sie, die Leute dürfen nicht einfach davon ausgehen, wie das heute ist. Ne? Sex war damals nicht unbedingt nur Spaß, das war auch Angst.
angstbesetzt nur dieses Thema Sexualität oder auch Angst vor dem Leben, Angst vor der Zukunft? Oder hat das nicht so eine entscheidende Rolle gespielt?
Das hat nicht so eine entscheidende Rolle gespielt, würde ich sagen. Angst vor der Zukunft, er hatte eher Angst, dass er stecken bleibt und dass er keine wirklich guten Entscheidungen trifft. Ne? Er hat gemerkt, ich bin abhängig eigentlich, ich bin viel zu sehr abhängig noch von meinen Eltern und so. Mhm. Ne? Und er war nicht sehr entscheidungsfreudig und er hatte Angst vor Konflikten. Also er hatte Angst davor, dass sein Vater ihn einfach niedermacht, wenn er eine Entscheidung für sich alleine trifft.
Ja. Das heißt, er war dauerhaft entscheidungsunfähig?
Entscheidungsunfähig nicht, aber es hat lange gedauert. Er war sehr bedenklich. Ne? Wissen Sie, es gibt Entscheidungen, die muss man einfach spontan treffen. Da können Sie nicht lange Listen machen. Das spricht dafür, das spricht dagegen und so. Das so hat er es aber leider gemacht. Ne?
Ja.
Und so kommen Sie nie zu Lebensentscheidungen mit dieser Bedenklichkeit. Das war seine Schwäche.
Er hat ja, wenn ich das richtig sehe, auf zwei Ebenen gelebt. Er hatte eine Festanstellung. Er war Beamter, letztlich, und hat da sein Tagwerk verrichtet und hat dann, keine Ahnung, abends, nachts geschrieben.
Er hat meistens nachts geschrieben, am Wochenende manchmal auch, aber nachts war in der Wohnung Ruhe. Er war ja lange Zeit in der Wohnung der Eltern noch mit, das hat man damals so gemacht. Wenn der junge Mann nicht verheiratet war, gab es keinen Grund auszuziehen. Ne?
Dann, ja.
So war das bei ihm leider auch. Und dann musste er sich die Ruhe verschaffen eben nachts. Das hatte zur Folge, dass er oft sehr unausgeschlafen war. Und im Ersten Weltkrieg, also ab 14, 15 dann, wo er dann mehr arbeiten musste, ja, viele Überstunden machen musste, der hat einen regelrechten Burnout durch diese Doppelexistenz, wie Sie eben gesagt haben.
Warum hat er eigentlich nicht geheiratet?
Er hat es versucht zu heiraten.
Wie geht das?
Er war dreimal verlobt, aha, insgesamt, zweimal mit derselben Frau. Und er hat einfach keine Lösung für das Problem gefunden, schreiben oder Ehe führen. Ja? Er hat immer gesagt, heiraten und Kinder bekommen und die Kinder großziehen, das ist das Größte, was man leisten kann.
Okay.
Aber meine Begabung ist das nicht. Meine Begabung ist das Schreiben. So, wie soll ich das jetzt vereinbaren?
Wer hat dann diese Beziehungen beendet? Er oder die Frauen?
Er hat die Beziehung beendet. Aber die bei der wichtigsten Beziehung mit der Tschechin Milena Jesenská, da hatte er das Gefühl, das ist jetzt eine Frau, die auch Verständnis hat für mein literarisches Interesse. Und da hat sie aber nicht zugestimmt, dem Zusammenleben.
Ja. Das war die Frau, wo dann auch infolge dieser Band Briefe
an Milena. Das sind wunderbare Liebesbriefe von ihm. Und das hat leider, das war wirklich eine Leidenschaft. Und das war zum ersten Mal auch eine ganz und gar emanzipierte Frau. Zum ersten Mal in seinem Leben. Es ist sehr bedauerlich, dass das nicht geklappt
hat. Was ist aus dieser Frau geworden?
Die ist im Konzentrationslager gestorben, allerdings als politische Gefangene.
Eins gehört. SWR 1.